Meine Damen und Herren, ich bin mir wohl bewusst, dass wir Deutschen in den Annalen des Nobelpreises auf den Gebieten der Chemie und der Physik besser abgeschnitten haben als auf dem des Friedens. Nein, ich muss gerechter sein und sagen, auf den Gebieten der Physik und Chemie, auch auf denen der Literatur und der Medizin. Besser als auf dem des Friedens. Doch sind wir aber auch hier vertreten. Der Krieg hat immer nach dem Frieden gerufen. Auch in meinem Land hat es zumal an mutigen Theoretikern des Friedens nicht gefehlt. Ich erinnere, wie es die Frau Vorsitzende gestern bei der Verleihung getan hat, an den Friedenspreisträger des Jahres 1927, Professor Ludwig Quidde. Er hat demokratische Zivilcourage unter Opfern vorgelebt. Er starb im Exil. Äußerlich sichtbarer ist meine Verbindung mit dem ersten deutschen Friedensnobelpreisträger, mit Gustav Stresemann. Auch er war, als er den Preis empfing, aktiver Politiker. Auf den Ersten Weltkrieg war insoweit wie auf den Zweiten ein kalter Krieg der Verdächtigungen und Bedrückungen gefolgt. Die Ära des Misstrauens brachte die Völker Europas nicht weiter. Es war Stresemann, der 5 Jahre nach dem Waffenstillstand die Einsicht vertrat und gegen Widerstände drinnen und draußen durchsetzte, dass das Beharren auf längst unterhöhlten Standpunkten unfruchtbar bleiben musste. Das Verhältnis, das damals der Krieg am stärksten belastet hatte, war das deutsch-französische. Nirgendwo war der Berg des Misstrauens höher. Stresemann ging dagegen an und er fand ein Echo auf der anderen Seite bei demjenigen, mit dem zusammen er hier den Friedenspreis erhalten sollte, bei Aristide Briand. Was sie gemeinsam und mit der Hilfe Englands in Locarno erreichten, hat Stresemann an dieser Stelle so ausgedrückt, und ich darf ihn zitieren. Es ist einmal der Zustand des dauernden Friedens am Rhein, gewährleistet durch den feierlichen Verzicht der beiden großen Nachbarnationen auf Anwendung von Gewalt. Gewährleistet durch die Verpflichtung anderer Staaten, demjenigen ihre Macht zu leihen, der entgegen dieser feierlichen Vereinbarung Opfer der Gewalt wird. Sie werden verstehen, meine Damen und Herren, dass das, was mir diesen Satz so bedeutsam macht, der Begriff des Gewaltverzichts ist. Jener Zustand des dauernden Friedens, von dem Stresemann sprach, er ist dann, wir alle wissen es, von denen wieder umgestoßen worden, die insgeheim auf die Gewalt nicht verzichtet hatten. Ich erinnere an Robert Schumann. So reich an generösen Ideen auf französischer Seite. An Charles de Gaulle, den Staatsmann, der oft prophetischen Blick bewies. Und auf der deutschen Seite an den konservativen und konstruktiven Politiker Konrad Adenauer. Ihm ist es nicht nur vergönnt gewesen, im hohen Alter die Sehnsucht seines Lebens zu erfüllen und sein Deutschland mit Frankreich zu versöhnen. Er hat auch das Seinige getan, um die Bundesrepublik zu einem ebenbürtigen Mitglied der werdenden Union Westeuropas wie des Atlantischen Bündnisses zu machen. Wie immer wir dies damals im Einzelnen beurteilt haben mögen, ohne das, was im Westen geschaffen wurde, könnten wir nicht tun, was wir heute im Osten erstreben. Hier, im Verhältnis Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn, gab es nun die stärksten Belastungen, die höchsten Berge des Misstrauens. Hier lag die Aufgabe unserer Zeit. Sie ist noch längst nicht bewältigt. Wir haben erst angefangen damit, aber wir haben es getan und konnten es nur tun auf den Bahnen, die andere vor uns als erste gewagt hatten. Europäische Friedenspolitik lebt aus dem Geist der Geschichte. Dies klammert die dunkelsten Jahre nicht aus, sondern bezieht sie ausdrücklich ein. In jenen bösen Jahren des Hitlerregimes hat die Verleihung des Friedensnobelpreises an Karl von Ossietzky viel bedeutet. Von ihm, von Ossietzky, forderte die Zeit noch mehr als Zivilcourage, sie forderte von ihm das Leben. Kurz vor der Verleihung versuchte einer der Gewalthaber, von dem unbequemen Gefangenen die Zusage zu erpressen, dass er den Preis zurückweisen würde. Dann sollte er befreit, materiell sichergestellt und in Zukunft nicht mehr belästigt werden. Ossietzky sagte nein und ging ins Gefängnis zurück. Mit Karl von Ossietzky hat das Nobelkomitee einen Verfolgten geehrt, der nicht hierher kommen durfte, um den Preis zu empfangen. Seine Ehrung war damals ein moralischer Sieg über die herrschenden Mächte der Barbarei. Und ich möchte dem Nobelkomitee heute nicht nur persönlich, sondern im Namen des freien Deutschlands dafür in aller Form einen späten Dank aussprechen. Gleichzeitig möchte ich all denen meine Anerkennung sagen und meine Ermutigung geben, die sich wo immer in der Welt um Menschen kümmern, die wegen ihrer Überzeugung gefangen gehalten werden oder die auf andere Weise verfolgt werden. Den Männern und Frauen des Widerstandes gegen Hitler in den dunklen Jahren bin ich gerade auch hier ein Wort tiefen Respekts schuldig. Ich grüße die ehemalige Resistance in allen europäischen Ländern. Der deutsche Widerstand hat auf seine Weise opfervoll für Anstand, Rechtlichkeit und Freiheit gekämpft. Er hat das Deutschland bewahrt, das ich als das meine empfinde und das mir mit der Auferstehung des Rechts und der Freiheit wieder ganz zur Heimat wurde. Der gestrige Tag hat für mich auch den Sinn, dass er vor aller Welt offenkundig gemacht hat. Deutschland hat sich mit sich selbst versöhnt. Es hat zu sich selbst zurückgefunden, so wie der Exilierte die friedlichen und menschlichen Züge seines Vaterlandes wieder entdecken durfte. Meine Damen und Herren, noch als Außenminister habe ich gesagt, dass die Politik unseres Landes sich eindeutig an dem einen Generalnenner Friedenssicherung zu orientieren habe. Und gerade ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland durfte nicht im Allgemeinen verharren. Sie musste sich zu ihrem spezifischen Beitrag äußern. Antworten, die wir selbst geben konnten, durften wir nicht anderen überlassen. Niemand kann uns dort etwas abnehmen, wo wir aufgrund der realen Lage unersetzbar sind. Ich wusste, wir wussten, dass die Rechnung für Hitlers Krieg noch offen war. Aber ich war und bin dennoch nicht gesonnen über die Prinzipien der Menschenrechte und der Selbstbestimmung mit mir handeln zu lassen. Von der realen Lage ausgehend, das hieß, niemandes territoriale Integrität in Frage stellen, sondern die Unverletzlichkeit der Grenzen anzuerkennen. Als wir den vertraglich organisierten Gewaltverzicht vorschlugen und die östlichen Nachbarn aufforderten, uns beim Wort zu nehmen, haben wir an das anknüpfen können, was andere Bundesregierungen vor uns gesagt und wozu sie sich in den Westverträgen verpflichtet hatten. Aus der Logik unserer Politik folgerte, dass die Unantastbarkeit der Grenzen auch für das Verhältnis zum Osten und auch für die beiden Staaten in Deutschland gelten musste, die ihre Zuordnung, ob die Menschen dies nun gewollt hatten oder nicht, ihre Zuordnung zu den beiden Bündnissystemen gefunden hatten. Die Spannung zwischen Friedenswillen und Selbstbehauptung, der deutsche Politiker in der Zeit der Konfrontation unterworfen war, führte über leidenschaftliche Auseinandersetzungen zu wesentlichen Klärungen. Unsere West-Ost-Politik hat sich hieraus ergeben. Wir haben das Gebot der Selbstbehauptung ernst genommen und den Gedanken der nationalen Einheit haben wir nicht verkümmern lassen, sondern wir sind daran gegangen, auch in unserem nationalen Interesse unser Verhältnis zu Osteuropa neu zu ordnen. Dies ist keine einfache Folge von Maßnahmen und Verträgen, sondern ein breiter und vielgestaltiger Ablauf, der alle möglichen Wege zur Relativierung der Grenzen zu nutzen und neue Wege zu öffnen sucht. Übrigens, das Etikett Ostpolitik sagt mir nicht zu. In Wirklichkeit ist es so, unsere Entspannungspolitik fing im Westen an und bleibt im Westen verankert. Wir wollen und brauchen die Partnerschaft mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten. Niemand sollte übersehen, die westeuropäische Einigung, an der wir aktiven Anteil haben, behält für uns Priorität. Das Atlantische Bündnis ist für uns unverzichtbar. Aber nicht nur die allgemeine weltpolitische Entwicklung, sondern auch die besondere Realität der Westverträge erfordern deren Ergänzung durch gute, normale, nach Möglichkeit freundliche Beziehungen zur Sowjetunion und ihren Partnern im Warschauer Pakt. Wir werden, weil es für uns selbst, für die Deutschen in den beiden Staaten der einen Nation von Nutzen ist, unsere Verträge mit der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen ratifizieren. Ein entspanntes und ergiebiges Verhältnis auch zu den anderen Staaten des Warschauer Paktes herzustellen, ist ein Ziel der Bundesregierung. Die Beziehungen zur DDR werden allen Schwierigkeiten zum Trotz auf dem Boden der Gleichberechtigung geordnet werden, und zwar in der zwischenstaatlich üblichen Form, aber auch in Respekt vor den Rechten und Verantwortlichkeiten der vier Mächte für Deutschland als Ganzes. Die Verhandlungen der beiden deutschen Seiten zur Ausfüllung des Berlin-Abkommens der vier Mächte haben gezeigt, dass schwierige Fragen sogar bei nicht zu vereinbarenden Rechtsauffassungen zu regeln sind. Die Bundesrepublik Deutschland kennt die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Mit dieser Einsicht verbunden ist das Bewusstsein, dass sie durchaus auch Macht hat und eine Macht ist. Sie versteht sich mit allen ihren Kräften als eine Friedensmacht. Der Übergang von der klassischen Machtpolitik zur sachlichen Friedenspolitik, die wir verfolgen, muss als der Ziel- und Methodenwechsel von der Durchsetzung zum Ausgleich der Interessen begriffen werden. Meine Damen und Herren, wenn ich mich nun einigen Elementen eines möglichen europäischen Friedenspaktes zuwende, so halte ich mich nicht bei institutionellen Vorstellungen auf, die sich auf kürzere Sicht doch nicht verwirklichen lassen. Aber ich bekenne mich nachdrücklich zu den universellen Prinzipien des allgemeinen Völkerrechts, so oft sie auch missachtet werden. Ich möchte im Übrigen betonen, dass meiner Überzeugung nach die gesamteuropäische Sicherheit und Zusammenarbeit nicht beeinträchtigt wird, wenn die westeuropäische Einigung weiter voranschreitet. Fester Zusammenhalt im Innern steht nicht im Gegensatz zu großer Offenheit in der Zusammenarbeit nach außen. Weiter will ich sagen, Europa und Amerika sind meiner Überzeugung nach nicht zu trennen. Sie brauchen einander als selbstbewusste, gleichberechtigte Partner. Und unsere Freundschaft, so meine ich, wird den Vereinigten Staaten umso mehr gehören, je schwerer dieses große Land an seinen Bürden trägt. Die Punkte, die ich skizziere, meine Damen und Herren, gehen realistisch davon aus, dass wir die Welt mit ihren Ordnungen und Gedankenkräften zunächst so nehmen müssen, wie sie heute ist. Wohl wissend, mit wie viel Unvollkommenem wir es zu tun haben, muss trotzdem der Versuch gemacht werden, ein Gebäude des Friedens zu errichten, das gegenüber alten Systemen und Egoismen Bestand haben kann und das sich ausbauen lässt. Erstens heißt dies, unsere gesamteuropäische Politik kann über die Jahrhunderte alten Identitäten von Nationen und Staaten nicht hinweggehen. Wir müssen vielmehr ein Gleichgewicht zwischen den Staaten und Staatengruppen schaffen und wahren, in dem die Identität und die Sicherheit eines jeden von ihnen geborgen sein kann. Ein solches Gleichgewicht muss aber mehr sein als nur ein ausgewogenes System militärischer Machtmittel. Zweitens, wir müssen der Gewalt und der Androhung von Gewalt im Verkehr der Staaten entsagen, endgültig und ohne Ausnahme. Das schließt die Unverletzlichkeit bestehender Grenzen notwendig ein. Unantastbarkeit der Grenzen kann jedoch nicht heißen, sie als feindliche Barrieren zu zementieren. Drittens, über den allgemeinen Gewaltverzicht, sei er bilateral oder multilateral ausgesprochen hinaus, können wir mehr Sicherheit erreichen durch gleichberechtigte europäische Teilnahme an speziellen Vereinbarungen über Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle. Über den ausgewogenen Abbau von Truppenstärken, zumal in der Mitte Europas, muss konkret verhandelt werden. Viertens, das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Verhältnisse anderer Staaten muss respektiert werden, aber Nichteinmischung ist nicht genug. Ein Europa des Friedens braucht die Bereitschaft zum Hinhören auf die Argumente des anderen. Denn das Ringen der Überzeugungen und Interessen wird weitergehen. Europa braucht Toleranz, nicht moralische Gleichgültigkeit, sondern Gedankenfreiheit. Fünftens, die Zeit ist reif, neue Formen der wirtschaftlichen und technisch-wissenschaftlichen Zusammenarbeit zu entwickeln und eine gesamteuropäische Infrastruktur auszubauen. Und vor allem auch dies, Europa ist als Kulturgemeinschaft gewachsen. Es sollte wieder werden, was es war. Sechstens, soziale Gerechtigkeit gehört zu den Grundlagen eines dauerhaften Friedens. Materielle Not ist konkrete Unfreiheit. Sie muss jedenfalls in Europa durch Evolution überwunden werden. Siebtens, Europa muss seiner weltweiten Verantwortung gerecht werden. Dies ist Mitverantwortung für den Weltfrieden. Dies hat auch Mitverantwortung für Gerechtigkeit nach außen zu bedeuten, um Hunger und Elend in der Welt zu überwinden. Friede ist mehr als Abwesenheit von Krieg, obwohl es Völker gibt, die hierfür, für die Abwesenheit von Krieg, heute schon dankbar wären. Eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung erfordert gleichwertige Entwicklungschancen für alle Völker. Hier geht es, meine Damen und Herren, nicht um abstrakte Fernziele, sondern um die mögliche Versachlichung der Gegensätze heute. Ich weiß, dass dies manchen, gerade in der jungen Generation zu wenig ist und dass es vielen überhaupt zu langsam geht. Es ist auch nicht schädlich, sondern hilfreich, wenn junge Menschen aufbegehren gegen das Missverhältnis zwischen veralteten Strukturen und neuen Möglichkeiten. Wenn sie protestieren gegen den Widerspruch von Schein und Wirklichkeit. Ich halte aber nichts davon, der Jugend nach dem Mund zu reden, sondern ich werbe um die kritische und verantwortungsbewusste Mitarbeit ihrer unverbrauchten Kräfte. Wir brauchen Augenmaß, Beharrlichkeit und Ausdauer. Wir brauchen natürlich auch Sinn und Kraft für die neuen Dimensionen. Angesichts der Größe der Aufgaben bedarf es einer gesunden Mischung von Zukunftsglauben und nüchternem Realismus. Der praktischen Politik stellen sich in naher Zukunft zwei Aufgaben. Eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und Verhandlungen über die Truppenreduktion. Gleichzeitig müssen die Staaten in Europa beginnen, ihre wirtschaftliche, technische und kulturelle Zusammenarbeit zu entwickeln, ungeachtet, ob sie in Blöcken gebunden sind oder nicht, angemessen den großen Projekten, die zur Entwicklung Europas verwirklicht werden sollen. Und dafür dürfen Staatsgrenzen kein Hindernis sein. Der Gewaltverzicht, von dem ich bereits sprach, muss ein Gesetz werden, das jeder Staat respektiert und das Interventionen ausschließt. Auf diesem gewiss nicht kurzen Weg können wir zu einem Sicherheitssystem in Europa kommen, das die Blöcke in gewisser Hinsicht überlagert. Aber, meine Damen und Herren, der Organisierung des Friedens stehen starke Kräfte entgegen. Wir haben erfahren, zumal wir Älteren, in welche Barbarei der Mensch zurückfallen kann. Keine Religion, keine Ideologie, keine glanzvolle Entfaltung der Kultur schließt mit Sicherheit aus, dass aus den seelischen tiefen Schichten der Menschen Hass hervorbrechen und Völker ins Unheil reißen kann. Der Frieden ist so wenig wie die Freiheit ein Urzustand, den wir vorfinden. Wir müssen ihn machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Gegenkraft haben wir auch mit dem Sacro Egoismo zu rechnen, den großen geheiligten Egoismen der Gruppen. Wir sehen sie auch in Europa praktisch noch jeden Tag. Und der ungebändigte Nationalegoismus in den jungen Staaten entfaltet sich so schnell, dass es ihm keine Schwierigkeiten zu bereiten scheint, den jahrhundertelangen Vorsprung der alten Nationen einzuholen. Ideologien, ihre Verkünder und Gläubigen setzen sich immer wieder über ethische Grundnormen des Zusammenlebens hinweg, weil sie die Menschheit besser machen, die Reinheit der Lehre wahren oder andere Lehren überwinden wollen. Zwischen solchen Kräften ist kein dauernder Frieden zu stiften. Zur Friedenspolitik gehört, sie zur Einsicht zu bringen, dass weder Staaten noch Ideologien Selbstzweck sind, sondern dass sie dem einzelnen Menschen und seiner sinnvollen Selbstverwirklichung zu dienen haben. Auch in der Tradition der europäischen Demokratie lebt neben einem humanitären ein doktrinärer Zug, der zur Tyrannis führt. Befreiung wird dann zur Knechtschaft. Junge Menschen erwarten oft von mir das ungebrochene Ja, das ebenso deutliche Nein. Aber mir ist es unmöglich geworden, an eine einzige, an die Wahrheit zu glauben. Also sage ich meinen jungen Freunden und anderen, die es hören wollen, es gibt mehrere Wahrheiten, nicht nur die eine, alles andere ausschließende Wahrheit. Deshalb glaube ich, an die Vielfalt und also an den Zweifel. Er ist produktiv. Er stellt das Bestehende in Frage. Er kann stark genug sein, versteinertes Unrecht aufzubrechen. Der Zweifel hat sich im Widerstand bewiesen. Er ist zäh genug, um Niederlagen zu überdauern und Sieger zu ernüchtern. Heute wissen wir, wie reich und wie begrenzt zugleich der Mensch in seinen Möglichkeiten ist. Wir kennen ihn in seinen Aggressionen und in seiner Brüderlichkeit. Wir wissen, dass er imstande ist, seine Erfindungen für sein Wohl, aber auch selbstzerstörerisch gegen sich anzuwenden. Meine Freunde, nehmen wir Abschied von all den schrecklichen Überforderungen. Ich glaube an tätiges Mitleid und also an die Verantwortung der Menschen und an die unbedingte Notwendigkeit des Friedens. Als demokratischer Sozialist zielen mein Denken und meine Arbeit auf Veränderung. Nicht den Menschen will ich ummodeln, weil man ihn zerstört, wenn man ihn in ein System zwängt. Aber ich glaube an die Veränderbarkeit menschlicher Verhältnisse. Aber verehrte Anwesende, ich kann nicht aufhören zu sprechen, ohne Sie und mich an die zu erinnern, die in diesem Augenblick im Krieg leben und leiden, vor allem auf dem indischen Subkontinent und in Vietnam. Ich beziehe die Menschen im Nahen Osten und in anderen Krisengebieten mit ein. Mir ist nicht nach dem lauten Appell zumute. Es ist leicht, von anderen Maß, Vernunft, Bescheidung zu fordern. Aber diese Bitte kommt mir aus dem Herzen. Alle, die Macht haben, Krieg zu führen, möchten der Vernunft mächtig sein und Frieden halten.